Gut, dann auch nochmal jetzt zum dritten Vortrag. Herzlich willkommen hier in diesem Fernerkundungsblock. Dritter Tag auf der FOSCIS 2023. Wir haben jetzt hier den Dr. Christian Bauer vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Und es geht um UAS-Befliegungen und wie die automatisiert verarbeitet werden können. Ich bin sehr gespannt und Christian, dann geht's los. Nein, warte.
Also ich bin jetzt ganz nah dran, aber...
Oh, warte.
Hier oben. So, ich versuche es nochmal.
Ach so, warte.
So, jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank. Also hallo, mein Name ist Christian Bauer. Ich bin von Haus aus und arbeite am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Bin da zuständig für Fernerkundung, Digitalisierung der Landwirtschaft, zusammen mit meinem Kollegen Martin Weiß, der ja auch hier auf der FOSCIS schon einen Vortrag zum Feldversuchswesen gehalten hat. Und ich möchte heute ein bisschen von meiner Arbeit erzählen, wie wir mit vor allem Drohnen, UAS-Daten, Befliegung durchführen, das landwirtschaftliche Feldversuchswesen unterstützen. So habe ich auch mal einen Vortrag hier aufgebaut, erst so ein bisschen so die landwirtschaftliche Versuchsbegleitung zu erklären, die wir seit 2020 am LTZ durchführen. Danach auf den äußeren Rahmen der Datenverarbeitung eingehen, was so die Constraints sind in unserer Umgebung. Danach gehe ich auch auf die Workflows ein, also guck mal nach innen in die Automatisierung dieser sehr komplexen Prozesse und auch Verbindung von den einzelnen Arbeitsschritten und am Schluss noch auf den Ausblick, was wir als nächstes planen und wo eben noch Entwicklungsarbeit zu tun ist. Ja, die Fernerkundung hat in der Landwirtschaft seit einigen Jahren deutlichen Einzug erhalten. Unterschiedlichen Sensoren sehen wir auf den Bildern. Ganz links ist der Sensor direkt am Schlepper montiert. Das sind da auf dem Bild auch insgesamt 3 Sensoren, die so im Nahinfrarotbereich, Bereich der roten Kante messen und wichtige Daten für die Düngung erheben. Ganz rechts, die Satellitendaten sind ja auch schon länger in der Landwirtschaft dabei, sind auch in vielen landwirtschaftlichen Tools, Farmmanagementsystemen bereits integriert. Und die Drohnen haben auch den besonderen Reiz, dass viele Berater und Landwirte sich diese neuen Systeme direkt anschaffen, auch ad hoc Befliegungen durchzuführen, Daten zu erheben. Und durch die sehr hohe Auflösung unterschiedlichen Sensoren sind ja natürlich auch fürs landwirtschaftliche Feldversuchswesen sehr interessant, da sie doch natürlich eine sehr hohe räumliche Auflösung bieten. Und deswegen haben wir uns diesem Datensystem auch mal gewidmet. Wir haben verschiedene Drohnen- und Kamerasysteme im Einsatz, alles Systeme von DJI, also sehr hoch integrierte Systeme, die mit einer recht automatisch erstellten Flugplanung auch sehr gut umgehen können. Die Befliegung wird dann automatisch durchgeführt und die Datenverarbeitung, ja, ist dann die Herausforderung. Neu angeschaut noch die DJI Matrix 300, das sogenannte Arbeitspferd jetzt von DJI mit einem Multiport-Adapter für mehrere Kamerasysteme, auch jetzt mit einem LiDAR-System, mit einer Thermalinfrarotkamera von DJI und mit einer sehr hoch aufgelösten RGB-Kamera nochmal. Und hier sieht man auch schon die ja deutlich höhere geometrische Auflösung von den Drohnendaten im rechten Bild im Vergleich zu links zu der Sentinel-Szene. Das UAV-Bild wurde mit 1 Zentimeter Auflösung aufgenommen und hier kann man auch schon die landwirtschaftlichen Versuchsparzellen erkennen. Das sind diese hellen Flecken, die eben nicht gedüngt wurden, wo der Mais da deutlich schlechter entwickelt ist, auch aus den grünen Flächen, die ordentlich gedüngt wurden in diesem Versuch. Und das ist eben so im landwirtschaftlichen Versuchswesen da noch ganz kurz dazu. Versuche werden meistens in Parzellen angelegt, je nach Faktor, also Sorte, habe ich eine verschiedene Düngung, habe ich eine Bewässerung dazu oder einen Pflanzenschutz dazu, der Variante eben der Ausprägung des einzelnen Faktors und natürlich noch eine Wiederholung, um das Ganze auf dem Feld möglichst gut verteilt zu platzieren, um das auch statistisch valider auswerten zu können. Und dieser Blick von oben mit den Drohnen, der ermöglicht natürlich noch ganz neue Einblicke, wie jetzt hier in diesem Bild dargestellt, verschiedene Abreifungsbereiche, also Hoch- und Niedrigertragszonen in diesem Schlag zu erkennen, auszumachen oder auch wie in diesem hellen Streifen zu erkennen, ein Schaden durch Vogelfraß, wo ein Sack ungebeiztes Saatgut verwendet wurde und den haben die Krähen sehr gut ausgemacht. Also das waren die besten Detektoren hier. Und das ist eben auch sehr wichtig, gerade im Precision Farming, um hier nochmal im Schlag verteilte Zonen auszumachen, die wir dann auch mit den Fernerkundungsdaten erheben möchten, um die Düngung zum Beispiel nochmal zu unterstützen, dass man verschiedene Düngestrategien fahren kann. Dünge ich die Hochertragszonen auf oder homogenisiere ich den Schlag, dass ich ungefähr eine gleichverteilte Düngung habe. Das sind dann aber auch wieder agrarische Entscheidungen, die dann natürlich der entsprechende Bearbeiter durchführen muss. Wie das Ganze funktioniert, ist nochmal hier in diesem Bild zu sehen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Maus kann man erkennen. Hier ganz links sieht man nochmal eine Übersicht von einem RGB, von einem Luftbild, und darüber gelegt sind die Versuchsparzellen. Das funktioniert dann so, dass wir daraus verschiedene Daten ableiten. Jetzt hier ein Vegetationsindex, der EGI zur Grünwertmessung. Das ist dann auch einer der Parameter, den die Versuchstechnik erhebt. Danach passiert eine Auswertung, die irgendwelche Code und Programme erfordert. Und danach steht pro Parzelle eigentlich immer ein Wert für den jeweiligen Parameter da. Also wir müssen von einem Luftbild sozusagen zu einem Wert für eine Parzelle kommen. Und das ist gerade in einer landwirtschaftlichen Verwaltungsbehörde doch noch ein großer Aufwand und stellte uns hier vor Herausforderungen, da im Versuchswesen ja auch schon traditionell Programme eingesetzt werden, die sehr spezialisiert sind, aber wo auch Schnittstellen einfach fehlen, gerade zu Geodaten, zu Geodatendienste. Es sind auch proprietäre Programme, die natürlich einen sehr hohen Import Möglichkeiten anbieten, aber leider sehr wenig, um auch wieder da aus dem Programm rauszukommen. Und APIs vermisst man da meistens auch noch. Es gibt auch komplexe Verarbeitungsschritte, allein die Drohnendatenbearbeitung, die Orthomosaikierung, die GIS-Prozessierung danach sind ja auch schon wieder eine Wissenschaft für sich aus einer ganz anderen Disziplin, und bis man überhaupt dann mal im landwirtschaftlichen Versuchswesen drin ist. Steht auch so in einem Setting, der eher auf Bürokommunikation aufgebaut ist, natürlich nicht auf Datenverarbeitung. Und die eingeschränkten, hoch abgesicherten Netze sind natürlich da auch noch hinderlich. Und was man noch so mitnehmen kann aus dieser Folie, ist einfach, dass Workflows so generell bisher als monolithische Blöcke konzipiert sind, wo einfach Verbindungen von verschiedenen Prozessen noch fehlen. Das ist hier nochmal kurz aufgetragen. Also rechts oben sieht man das LVN, dieses Landesverwaltungsnetz. Und da geht eigentlich erstmal recht wenig, außer Austausch ein bisschen über das Internet, weil vielleicht will man ja auch nochmal mit Mobilgeräten daran gehen. Links haben wir dann hier aufgetragen, so ein Forschungsnetz konzipiert, in dem die Datenverarbeitung stattfindet. Also auch diese Art Lösungsansätze, die wir gefunden haben, um überhaupt die äußeren Rahmenbedingungen herzustellen, dass da verschiedene Linux-Workstations sind, mit ordentlich Rechenpower, getrennte Netze. Und um diese Daten dann wirklich zu verwenden, müsste man auch Verfahren implementieren, an denen wir arbeiten, was auch eine sehr hohe Zusammenarbeit mit dem IT-Service und auch der BitBW gerade in Baden-Württemberg erfordert. Und wir möchten natürlich Cloud-Dienste einbinden und auch die Daten, die eben über die OGC-Services bereitstellen, weil gerade Fernerkundungsdaten sind ja doch recht groß und können nicht nur von den Fernerkundlern bearbeitet werden, sondern müssen auch von den landwirtschaftlichen Versuchsanstellern eben gesichtet und analysiert werden können. Und um das zu vereinheitlichen, möchten wir darum auch noch den Weg ins Internet finden. Nur ein bisschen nochmal zu den Workflows. Also jetzt geht's hier ans Eingemachte. In dieser Grafik sieht man so diesen ganzen Prozess von der Befliegungsplanung über die Prozessierung, Produktauswertung. Also wie leite ich mir dann Proxys ab, um die Bonitur-Parameter auch zu erheben, und wie komme ich dann wieder zurück ins Feldversuchswesen. Das werde ich nochmal in der nächsten Folie noch erklären. Wichtig ist auch natürlich die Automatisierung, die sehr gut natürlich ist, um Zeit zu sparen und auch eine Fehlertoleranz zu mindern, weil ein Prozess, der von der Maschine durchgeführt wird, der läuft einfach einmal standardisiert ab, und gerade durch das Kopieren, erinnere nochmal an die monolithischen Blöcke, da passieren doch sehr viele Fehler. Es ist oft ein sehr langwieriger Prozess, der auch durch unterschiedliche Hände geht, durch unterschiedliche Stationen. Und wir haben das mal zusammen, der Martin Weiß und ich zusammen, versucht zu automatisieren. Wir verwenden da GDAL, QGIS, CRAS-Operationen, sehr viel OpenCV, auch Programme, die einfach auf der Bash ausgeführt werden und dann noch mit Cronjob automatisiert werden. R und Python ist auch noch dabei, um diese Problematik ein bisschen zu mindern. Genau, und mit der Befliegungsplanung fängt das jetzt mal an. Also man muss diese Geometrien, die werden alle in dem Programm Minigis geplant. Das ist sozusagen das State-of-the-Art-Programm für das landwirtschaftliche Versuchswesen, wo die ganzen Versuche angelegt werden. Da müssen die Versuchstechniker dann sehr umständlich alle Versuche erstmal raus exportieren, damit wir die ins KML-Format umformen können, weil das ist das, was die Drohnen von DJI eigentlich verstehen. Gegebenenfalls noch ein Höhenmodell bereitstellen, gerade wenn man im Gelände unterwegs ist, um diese Option des der Terrain Follow von den DJI-Drohnen zu verwenden. Da haben wir jetzt automatisierte GDAL und auch QGIS-Workflows gefunden, um sofort zu der Versuchsgeometrie automatisch das Höhenmodell abzuleiten, entsprechend aus den Kacheln, die das Landesamt für Geoinformation bereitstellt, zusammen zu stitchen, auf eine kleinere Größe herunterzubrechen, die eben auch noch dann die Drohne schluckt. Da ist ein Limit bis 10 und 20 Megabyte leider. Da kann man nicht gleich sagen, wir laden das Höhenmodell von Baden-Württemberg rein und wären fein damit. Das muss man immer on demand nochmal ausmachen und jeder Versuch liegt ja auch in jedem Jahr wieder auf einem anderen Feld. Darum sind hier diese kleinen Helfer-Tools schon mal sehr wichtig für Zeitersparnis und damit erschlagen wir auch auf die Problematik der unterschiedlichen Projektionssysteme, wenn die Daten doch in EPSG meistens für die Feldversuche sind, weil da braucht man ja metrische Daten, um mit denen zu rechnen. Die Drohne nimmt aber nur WGS, also geografische Daten. Das wird damit alles schon mal mitverarbeitet. Und die weiteren Prozessierungsschritte sind jetzt mal hier in dieser Grafik dargestellt. Alles in diesem Parallelogramm ist schon automatisiert mit den entsprechenden Funktionen und das in den Quadern ist dann noch nicht automatisiert worden. Das sind dann die nächsten Schritte, also dass, wenn die Befliegung abgeschlossen ist, müssen die Daten ja irgendwie in die Infrastruktur kopiert werden. Dazu haben wir ein Skript, das die Daten entsprechend kopiert und ablegt und ein weiteres Skript, das dann das die Daten für den Versuch bereitstellt und ein Metashape-Projekt erstellt, um die vielen einzelnen Bilder zu einem Orthomosaik zusammen zu mosaikieren. Da verwenden wir auch das Programm Metashape, was eine Python-Schnittstelle hat und da gibt es ein nettes Paket von UC Davis, mittlerweile von der Open Forest Inventory weitergeführt worden und darüber erfolgt dann automatisiert über Eingabe von wenigen Parametern wie Versuch und Schlagnummer und einem Datum die Projekterstellung und die Berechnung des Orthomosaiks und daraus fällt dann die Orthomosaike und das Höhenmodell, die werden dann automatisch mit einem Cronjob genommen und daraus werden dann Pyramiden berechnet. Das verfolgt nochmal ein Clipping, also ein Ausschnitt darauf auf den Schlag, damit die Randeffekte abgeschnitten werden. Vegetationsindizes werden automatisch abgeleitet. Das funktioniert dann wieder über GDAL-Funktion. Und auch bei den Thermaldaten haben wir mittlerweile ein eigenes Tool geschrieben, das da den R und über die Bash gesteuert wird, um aus den Thermaldaten in einem DJI-Format lesbare Daten sozusagen der absoluten Temperatur zu konvertieren, was DJI leider von Haus aus nicht bereitstellt. Und hier ist noch eine kleine Übersicht, wie so ein Skript dann aussieht. Ein Kollege, der hatte da noch ein bisschen Spaß, der hat da noch so eine halbgrafische Oberfläche dazu gebaut, um das auch Leuten, also Kollegen zugänglich zu machen, die jetzt nicht so ganz mit der Kommandozeile vertraut sind. Kann man auch nochmal sozusagen automatisiert daran arbeiten. Und die verwendete Software ist vor allem im Moment noch Metashape, die zum Glück sehr gut automatisierbar ist. Open Drone Map ist das nächste Projekt, das wir uns vornehmen möchten, was super automatisierbar ist mittlerweile, auch sehr viele Sensoren unterstützt und über Docker auf unterschiedlichen Plattformen laufen kann. Das Programm DJI Terra ist leider für die LiDAR-Datenverarbeitung unabdingbar, weil DJI noch keine Möglichkeiten geschaffen hat, dass man diese Datenformate mit anderer Software verarbeiten kann. Vielleicht kommt das ja noch. Und hier noch in dieser Folie sieht man nochmal, dass es auch recht komplexe Prozesse sind, um überhaupt dieses Orthomosaik zu erstellen. Hier, das ist jetzt ein bisschen klein, leider oben sieht man, dass Metashape auch noch eine Möglichkeit hat, einen Batch-Prozess zu definieren. Also innerhalb eines Projekts überhaupt, wie komme ich von meinen Einzelbildern zu einer Punktwolke, wie zum Höhenmodell, zum Orthomosaik und natürlich auch noch im Export. Hier ist es auch sehr wichtig, die richtigen Parameter immer zu finden, was wir dann auch sehr gut jetzt über diese Python-Skripte gelöst haben und mittlerweile auch einen kleinen einen Rechencluster betreiben von Metashape-Programmen auf mehreren Workstations, die dann beim Start über ein Bash-Skript initialisiert werden, dass dann auch dieser Rechencluster immer zur Verfügung steht. Hier nochmal ein kleines Beispiel über die Vegetationsindizes, die dann zeitgesteuert mit einem Cronjob nach Erstellung des Orthomosaiks einfach abgeleitet werden und an nächste Prozesse weiter übergeben werden können, dann zum Beispiel zur Zonierung, um den Schlag eben einzuteilen in Hoch- und Niedrigertragszonen, das da automatisch zu klassifizieren, dass man 5 Zonen zum Beispiel erhält, den Bedeckungsgrad automatisch abzuleiten, die Pflanzenhöhe und das wieder dann parzellenbasiert an die Versuchsgeometrie anzuschließen, die der Versuchsansteller uns bereitgestellt hat. Die nächsten Schritte sind hier noch, dass man Biomasse und LAI ableiten kann, eine Unkrautdetektion machen kann. Und auch KI ist für uns noch ein sehr großes Thema. Dazu haben wir ein Projekt gefördert von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, das Projekt Boniki, um hier auch mit einer sehr hochauflösenden Drohne und künstlicher Intelligenz bis auf die Einzelpflanze herunterzukommen, um auch Bestockungsgrade abzuleiten oder das PBCH-Stadium sowie eine Unkrautdetektion durchführen zu können. Und hier nochmal zur Verdeutlichung, was den Versuchsansteller, also zum sagen den Endanwender dann hier interessiert, ist dann wirklich pro Parzelle. Also die Parzellen sind hier nochmal aufgetragen. Und hier in der Tabelle aus dem Programm PIAF, das ist so die Standarddatenbank für die Bundesrepublik Deutschland, für das landwirtschaftliche Feldversuchswesen, dass dann pro Parzelle und Variante auch nur der entsprechende Wert steht über den Bedeckungsgrad oder den jeweiligen Parameter, den man erheben möchte. Dazu haben wir auch noch QGIS verwendet, um auch die Versuchsansteller mehr mit den Geodaten, mit der Arbeit an Geodaten vertraut zu machen. Einfache Workflows gebaut mit dem QGIS Modeler, der auch grafisch nachvollziehbar ist, jetzt ohne Kommandozeile und viel Programmierung, dass man da auch selber arbeiten kann mit den Daten, um auch neue Erkenntnisse eben selber abzuleiten. Und das ist auch noch der letzte Schritt hier in den Workflows, dass man die Daten ja auch wieder zurückbringen muss, eben in PIAF oder vielleicht auch in Minigis bis hin zum agronomischen Terminal, um auch mit den erhobenen Daten, mit der Zonierung dann entsprechend das Feld zu bearbeiten. Daran sind wir eben noch und ja, da die Schnittstellen bislang noch fehlen in diesem Programm, ist es auch noch herausfordernd, weiter da zu arbeiten. Geht bisher nichts über den manuellen Weg. Befliegungsübersichten sind auch sehr wichtig, um eine gewisse Katalogisierung und Ordnung in das System zu bringen. Das machen wir auch wieder mit verschiedenen GDAL-Schritten, vor allem der GDAL-Teilindex, um die herausfordernden Prozesse kann ich jetzt mal überspringen. Also die nächsten Ziele, die wir noch haben, sind vor allem die Metadaten entlang der Prozesskette automatisch zu erzeugen, mit denen man dann, also mit denen wir dann auch weiter den Start von den nachfolgenden Prozessen anstoßen möchten. Das ist jetzt das nächste große Projekt, an dem wir arbeiten, die automatische Metadatenerhebung und natürlich auch noch die Integration mit den mobilen Geräten, wie das der Martin schon den Vortrag gehalten hat am ersten Tag der Konferenz und natürlich die Daten als OGC-Services bereitzustellen, sozusagen unser Tool, die Daten, die großen Fernerkundungsdaten, auch den Versuchsanstellern zum Beispiel über einen WCS- oder WMS-Dienst im QGIS verfügbar zu machen und auch noch auf die mobilen Geräte zu bringen, damit der Versuchstechniker, wenn er draußen im Feld unterwegs ist, auch die entsprechenden Daten sehen kann. Tja, und so komme ich zum Fazit. Das ist das, was ChatGPT dazu sagt. Das trifft es eigentlich schon sehr gut, dass Software-Daten alleine noch nicht so ganz funktionieren, dass es einen Prozess natürlich geben muss. Und wichtig ist, ohne den Menschen wird es eben schwer, weil der Mensch steht auch immer noch hier im Zentrum von der Digitalisierung und Fernerkundung, der die ganzen Prozesse verstehen, entwickeln und optimal nutzen soll. Dankeschön.
Super, danke Markus, auch für das Schlusswort und das Fazit. Das war ja sehr, ja, super Vortrag und danke. Sicherlich auch in der Praxis sehr, sehr gut dann umzusetzen. Jetzt gucken wir mal, was es für Fragen gibt. Es gibt eine Frage oder eine Anmerkung im Chat. Hallo Christian, interessanter Vortrag. Wir am ZALF haben ähnliche Probleme, Lösungen mit Drohnendaten. Zur Visualisierung verwenden wir Open Data Cube, ist sehr nützlich dafür. Sieht das auch?
Ja, das hatten wir uns auch schon mal überlegt. Allerdings sind wir sozusagen nur zu zweit in diesem Team und auch gerade jetzt ein Data Cube einzuführen, ist doch nochmal eine sehr hohe Aufwand für uns erstmal gewesen. Wir haben uns hier nochmal auch konzentriert, überhaupt mit den Drohnen zu arbeiten. Wie funktionieren die Dinge? Weil jeder Sensor, jede Drohne braucht auch noch mal sehr viel Liebe und Pflege, um das überhaupt zu verstehen. Wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit für uns zu arbeiten. Allerdings bin ich ja selber nicht ganz sicher, ob wir mit den wechselnden Versuchen und doch eher wenig Befliegungen diesen Vorteil des Cubes so nutzen können wie von Satellitendaten beispielsweise.
Mhm. Okay, danke. Ja, dann einmal hier in die Runde im Raum. Ja. Mhm.
Ja, ich hätte eine Frage zu den Drohnen. Auf den Bildern haben wir so Copter-Drohnen gesehen. Er nutzt ja auch Starflügler, die eine höhere Reichweite oder länger fliegen können einfach?
Nein, Starflügler nutzen wir noch nicht, weil die Versuche bei uns doch auf recht kleinen Flächen, also kleinen Schlägen stattfinden. Wir hatten es auch mal, also unsere größte Befliegung war an die 120 Hektar, wo wir für Kollegen unter Erosionsmodellierung beflogen haben. Das ging mit der Matris 300 auch noch recht gut.
Ja, gibt es noch weitere Fragen hier im Raum? Gut, sieht jetzt nicht so aus, dann danke ich dir herzlich.
Super, vielen Dank.
So, ja, nochmal Applaus für den...